D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Karline Thyroff hier. Schönen Montagabend. Stellt euch mal vor, ihr steht auf morgens, eigentlich so wie immer. Ihr putzt die Zähne, macht euch einen Kaffee, geht mit einem mehr oder weniger fröhlichen Liedchen auf den Lippen zur Arbeit oder zum Praktikum oder wo immer ihr auch hin müsst zum Arbeiten. Dann setzt ihr euch allerdings nicht an den Schreibtisch, sondern ihr geht direkt ins Büro eures Chefs und ihr sagt, heute nicht und morgen vielleicht auch nicht. Dann geht ihr wieder nach Hause und macht die Dinge, die euch wirklich wichtig sind, also spazieren gehen zum Beispiel, Fahrrad fahren, stricken, Freunde treffen, wegfahren, Unsinn aushecken, was auch immer. Das klingt ganz gut, finde ich zumindest. Ich höre aber jetzt auch schon den einen oder anderen von euch schreien, das geht doch gar nicht, kann ich doch nicht einfach machen, nicht zur Arbeit gehen, kein Geld verdienen, woher soll denn die Miete kommen und die Krankenversicherung und die Altersvorsorge? Ich habe heute trotzdem zwei Leute in dieser Sendung zu Gast, die sagen, macht es trotzdem. Denkt zumindest ernsthaft drüber nach und überlegt euch, ob Arbeit wirklich euer Leben ist. Alex Fassmann und Anselm Lenz sind heute meine Gäste. Zusammen haben sie das Haus Bartleby gegründet, ein Zentrum für Karriereverweigerungen. Und ihr lernt sie kennen, heute hier in der Redaktionskonferenz. D-Radio Wissen. Heute mit Alex Fassmann und Anselm Lenz, die gerade im Studio in Berlin sitzen. Wir können uns nicht sehen, wir können uns aber hören. Und ich sage als allererstes mal, schön, dass ihr da seid. Viele Grüße nach Berlin und herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo.
Alex und Anselm sind Karriereverweigerer. Und bevor wir darüber reden, was das eigentlich bedeutet, bevor wir über Arbeit reden, über Karriere, über Alternativen und über Glück, grooven wir uns erstmal ein bisschen ein, zusammen mit unserem Reporter Daniel Stender.
Früher sahen Lebensläufe so aus. Schule, Studium oder Ausbildung und dann
arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Auto kaufen, Haus bauen.
Kinder machen.
Kinder kriegen.
Tariferhöhung.
Aufstieg, Karriere machen.
Manche werden Chef.
Andere nur Abteilungsleiter.
Auch heute werden nur einige Leute Chef, aber sonst ist alles anders. Nach Ausbildung oder Uni kommen
Zeitvertrag,
Volontariat, freie Mitarbeit.
Gar kein Job.
Erstmal keine Kinder.
Keine Kinder erstmal, nee. Wieder ein Zeitvertrag.
Festanstellung.
Betriebsbedingte Kündigung.
Und wieder von vorn.
Was soll das alles? Warum der ganze Stress? Lebe ich für die Arbeit oder lebe ich für mich selbst? Die Journalistin Alex Fassmann und der Dramaturg Anselm Lenz haben sich diese Fragen gestellt. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, Arbeit ist nicht unser Leben. Darum haben sie ein Zentrum für Karriereverweigerung gegründet, eine Akademie der eleganten Faulheit. Alex Fassmann hat ein Buch zum Thema geschrieben, es gibt Artikel über sie und sie war Gast in Talkshows. Fast schon eine gelungene Karriere.
Aber was in Alex' zweiter Karriere anders läuft als an der ersten und wie die beiden überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es gut ist, keine Karriere zu machen, werden uns die meisten eigentlich das genaue Gegenteil erzählen. Darüber reden wir in dieser Sendung. Hallo Alex, hallo Anselm nochmal.
Ja, hallo.
Ihr beiden habt euch auf einer Olivenfarm kennengelernt in Sizilien. Wie ihr beiden dort eigentlich ziemlich unabhängig voneinander gelandet seid, das werden wir später noch klären hier. Erzählt erstmal, warum ihr euch dort auf dieser Olivenfarm auf Anhieb so gut verstanden habt. Was verbindet euch?
Zunächst war es auf jeden Fall ein Einverständnis in den Fragen, die mich zumindest dorthin getrieben haben. Anselm vielleicht noch aus anderen Gründen, aber zumindest die Fragen, die mich, also ich habe ja gekündigt und bin dann mit einem schrottigen Wohnmobil Richtung Süden gefahren, weil mir nichts Besseres einfiel und ich bin letztendlich in Sizilien gestrandet und habe dort bei der Olivenernte geholfen und Anselm tauchte da auch auf, der kannte den Ort schon und wir sind ins Gespräch gekommen und allzu viele, zumal mein Italienisch noch nicht so wunderbar war und die anderen, die dort zugegen waren, waren junge Abiturienten, die gerade sozusagen aus dem Schulstress entfliehen wollten. Mhm. Da gab es halt dann auch manchmal vielleicht nicht die Gesprächsbasis, die ich dann mit Anselm gefunden habe, über ja, die grundsätzlichen Fragen, für die ich mir Raum und Chaos im Nichts erhofft habe und sie dann dort in Sizilien gefunden und ihn dann dort in Sizilien gefunden habe.
Dann gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Was waren denn die wichtigsten Fragen, die dich umgetrieben haben damals?
Oder vielleicht kann Anselm das jetzt auch nochmal ergänzen.
Genau, ich hab jetzt sag doch mal Anselm.
Also was an diesem Ort grundsätzlich ja ganz interessant war, dass das also ein christliches Werk der Waldenserkirche war und sich selbst der Marktlogik entzogen hat. Ja, das, also wird, da wird kommunal gewirtschaftet. Und das war offen für Leute, die dort eine Zeit verbringen wollten und dann aber eben auch beim Arbeiten mithelfen mussten.
Mhm, also du hast Kost und Logis bekommen dafür, dass du dort geholfen
das
hast.
Das haben alle bekommen.
Genau, mhm. ja, richtig. Mhm. Genau, die zweite. Oder sollen wir da noch weiter drauf eingehen?
Nee, erzähl doch mal die Fragen, die du dir gestellt hast, die dich dann dorthin gebracht haben sozusagen.
Also wie ich schon angedeutet habe, ich habe gekündigt, ich bin Journalistin oder bin es nach wie vor eigentlich auch noch, aber ich war unabhängige Journalistin für ein revolutionäres Kommunikationsprojekt bei einer Volkspartei, was ich absolut relevant und überfällig fand, zumindest in dem Konzept, was damals sozusagen mich da gelockt hat. Das habe ich ein Jahr versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden, beziehungsweise auch dem Auftrag, für den ich mich da sozusagen ins Zeug geworfen habe. Und das hat sich dann aber relativ schnell, muss man sagen, in Bedeutungslosigkeit und Nichtigkeit aufgelöst. Und ich habe dann nach einem Jahr entschieden zu kündigen, und aber nicht einfach so, also diese Erfahrung in der Volkspartei insbesondere hat mich dann schon nochmal radikalisiert, zu sagen, ich suche mir jetzt auch erstmal keinen neuen Job, weil da hätte ich einfach in dem Moment nur gesehen, dass sich das Elend nur verlagert. Sicherlich wäre das in einer Weile ganz spannend gewesen, neue Kollegen oder wie auch immer, aber ich habe ganz grundsätzliche Fragen gestellt wofür eigentlich dieser ganze Aufriss. Also bisher lief ja bei mir dann sozusagen alles relativ glatt und man hätte da weiter in der Maschine sich sozusagen abmühen können. Aber dieses Verständnis von Karriere und du bist deines eigenen Glückes Schmied und du kannst nur schaffen, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, habe ich so insofern in Frage gestellt, weil man einfach mit der Karriere in einem Konzern oder eben in einer Volkspartei und in einem anderen großen Betrieb einzig und allein darauf basiert, auf den Glücksmoment natürlich, also das hat auch immer viel mit Glück zu tun, ob man irgendwie vorankommt, dem nötigen Opportunismus und im schlimmsten Fall dann auch noch Herkunft. Und dann kommt man halt auch ganz schnell auf unsere Form des Wirtschaftens ins Fragen. Warum ist Arbeit so mies verteilt? Also manche arbeiten ganz viel, manche arbeiten ganz wenig. Und vor allen Dingen, was kommt da noch? Also wird Karriere nicht auch mit gesellschaftlichem Fortschritt verwechselt? Und jetzt rede ich auch schon 15 Minuten. Weil das ist natürlich ein großes, also alle Fragen jetzt in dem ersten Block.
Nein, das müssen wir nicht machen. Das müssen wir nicht. Ich habe das auch gemerkt, als ich dein Buch gelesen habe. Ja. Es ist die eine Frage ergibt die nächste. Es ist eine ganze Kette von Fragen, die sich einem dann stellt. Wir werden mal gucken, wie viel wir schaffen heute.
Ja.
Nur um zu verstehen, was dich grundsätzlich angetrieben hat, auch auf deine Reise und die Arbeit in der Volkspartei, werden wir später noch ausführlicher eingehen. Arbeit heißt nicht, ist nicht unser Leben, heißt ja das Buch, das du geschrieben hast. Mhm. Anselm hat dich ein bisschen dazu angespornt, kann man darin lesen. Also der hat dir vorgeschlagen, dass du das mal aufschreibst. Alle Erfahrungen, die du hast auf der Reise. Die Frage, die ich mir stelle am Anfang, ist, wer sind denn diese Wir, diese Uns? Wer ist in diesem Fall das Wir im Titel? Für wen hast du dieses Buch geschrieben?
Letztendlich würde ich schon sagen, an alle, die in irgendeiner Form ein Unbehagen in sich tragen und sich vielleicht genau diese Fragen stellen, an einem Punkt ihres Lebens sind, das vielleicht auch mit Entscheidungen in Frage zu stellen. Also nicht nur sich eben in Beschwerde und Ohnmacht zu ergehen, sondern irgendwie auch bereit sind, das, worin sie sich befinden, in Frage zu stellen und vielleicht auch hinter sich zu lassen. Das muss nicht immer in radikalster Form die Kündigung sein, so wie ich es jetzt gemacht habe. Also das wäre jetzt nicht per se der Ratschlag. Dafür sind die Geschichten und Situationen oft viel zu unterschiedlich und individuell. Aber trotzdem die Sache in Frage zu stellen, sich selbst zu ermächtigen und darin dann aber auch ein Wir zu entwickeln tatsächlich, weil diese Fragen nach Karriere und wie entwickle ich mich beruflich, sind sehr individuell. individuell sind stark daran geknüpft, auch an so merkwürdige Gefühle wie Scham, Schuld und Scheitern, wenn man das überhaupt in Frage stellt. Aber das ist überhaupt nicht angebracht. Also das ist im Gegenteil. Also die Verhältnisse nötigen und zwingen und fordern eigentlich von uns, dass wir da uns zusammenschließen und eine solidarische Sicht der Dinge irgendwie entwickeln, als weiter dem Mantra anzuhängen, du bist deines eigenes Glückes Schmied.
Aber ihr sprecht in all dem schon auch eine bestimmte Generation an, oder? Also es ist, genau, es ist auch ein Wir, das durchs Alter definiert ist.
Genau, ja, also das spitzt sich auf jeden Fall in dem Buch insofern zu, dass es sich insbesondere an die junge Generation richtet, da die absolut überdurchschnittlich von den sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen ist. Also das, was ihr auch im Vorspann genannt habt, eben nach dem Studium erstmal schön in einem befristeten, also wenn überhaupt, in einem befristeten Vertrag, in ein jahrelanges Praktikum, in irgendwelche schlecht bezahlten Honorarbeschäftigungen. Also all das ist ja letztendlich die Arbeitswelt hat sich prekarisiert, aber es wird weiterhin eben noch mit der gleichen Moral, mit den gleichen Mantren operiert, uns an der Maschine zu halten, aber einfach immer zu einem schlechteren Deal. Und den betrifft vor allem die junge Generation, ja.
Auf der anderen Seite werfen viele ja auch mit ganz neuen Vokabeln um sich. Also sowas wie flexible Arbeitszeiten, Incentives, Work-Life-Balance, Chefs, die ihren Mitarbeitern auch mal ein Sabbatical gönnen oder irgendwelche Kickertisch- oder Tischtennisplatten im Büro aufstellen. Es klingt doch alles erstmal auch gar nicht so schlimm, oder?
Das kann man ja im Einzelfall durchaus auch schätzen, dass die Arbeitswelt spielerischer geworden ist. Dagegen wird kein Mensch, der das Leben liebt, irgendetwas einzuwenden haben. Aber natürlich ist es so, dass dieser Generationenbegriff Generation Y, also das Y, das dann auch gleichzeitig das Warum mitspricht im Englischen, natürlich sich fragt, warum ist das so? Warum geht dieser alte Deal nicht mehr auf? Und lasse ich mich besänftigen mit einem Kickertisch und einem Chef, der mich mit zum Fitnesstraining nimmt, sozusagen im übertragenen Sinne, das ja häufig dann auch nur gemacht wird, um im Beruf erfolgreicher zu sein oder sich irgendwie körperlich besonders zu reparieren und dann auch um noch besser funktionieren zu können.
Woran merken wir denn, dass uns Arbeit nicht glücklich macht?
Woran merken wir, dass uns Arbeit nicht glücklich macht? Also es ist ja überhaupt, also ich würde auch dem etwas überstrapazierten Begriff Glück mal sowas wie Zufriedenheit oder so auch entgegenstellen. Also weil natürlich ist dieses, irgendwie merken wir ja, dass wir alle irgendwie nach, oder da zumindest wird uns das so suggeriert, wenn man sich nur mal das Zeitschriftenregal im Bahnhof ansieht, ständig ist die Rede von der Suche nach dem Glück und dem Wohlbefinden und mit welchen Wellness-Methoden das am besten möglicherweise gelingt. Also das Bedürfnis kann ich schon nachvollziehen, und aber dennoch zu den momentanen oder in diesen momentanen Verhältnissen, die sich immer weiter zuspitzen, ist das irgendwie nicht so richtig, also ist das nicht in der Arbeit zu suchen oder zu finden, sondern da braucht es nochmal einen ganz neuen Deal und ein paar ganz grundsätzliche Fragen, die beantwortet werden müssen, wie Eigentumsverhältnisse, also das Eigentumsproblem, die Verteilungsfrage und all das, weil so ansonsten ist das irgendwie nur so ein Rumgeschiebe an der Oberfläche und eben auf so einer Reparaturbetriebsbasis, die uns alle irgendwie bei der Stange halten soll und irgendwie eben so ein
Krüppel. Okay, aber nochmal auf der Ebene des Glückes, oder wie merke ich, wenn ich im Beruf und bei der Arbeit unglücklich womöglich bin? Naja, einfach dadurch, dass man es merkt, ne? Also, dass da ein Unbehagen ist, dass dann dem man nachgehen kann und dass sich dann vielleicht zu einer Intuition verfestigt, und wenn man mit anderen spricht, also sozusagen intersubjektiviert und versucht, das vielfach zu spiegeln, dann vielleicht merkt, naja, jeder kann sicher nicht Superstar sein. Ne? Das ist ja auch ein Vorwurf, der vielfach an die junge Generation gerichtet wird. Die wollen jetzt alle Superstars in ihrem Beruf werden. Das wird sicherlich nie der Fall sein und da kann es auch nicht hingehen. Aber wenn sozusagen nach rationalen, vernünftigen Kriterien in einem Beruf, und das trifft den Krankenbruder genauso wie den Radiomoderator, festgestellt werden kann, da geht tatsächlich ein altes Versprechen nicht mehr auf und es gibt auch keine Chance, das sozusagen jetzt zu verbessern innerhalb der Strukturen, kann es durchaus auch eine sehr vernünftige Entscheidung sein, da einfach nicht mehr mitzumachen.
Und dieses alte Versprechen ist, ich lerne einen Beruf, ich fange an, in ihm zu arbeiten, ich steige auf und bekomme genug Geld dafür. Oder wie seht ihr dieses alte Versprechen, dass es nicht mehr gibt?
Ja, absolut. Also das, um es sozusagen auf eine Formel zu bringen, die ja auch immer wieder so ein bisschen zitiert wird, ist Wohlstand und Sicherheit durch Arbeit. Mhm. Und dieses Versprechen, das durchaus wahrscheinlich noch für unsere Eltern in gewisser Weise, soweit weiß ich das auch, noch galt, gilt für uns nicht mehr. Und das ist nicht mehr nur in einem Unbehagen zu begründen, dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, irgendwie wurde mir das doch ganz anders erzählt in der Schule und von meinen Eltern und irgendwie und also so, sondern das lässt sich jetzt auch gerade sehr schön nachlesen bei Thomas Piketty in seinem dicken Wälzer Das Kapital im 21. Jahrhundert, wo er genau für dieses Unbehagen die entsprechenden Zahlen und Daten und Fakten liefert, die das belegen, dass Wohlstand und Sicherheit durch Arbeit nicht mehr möglich ist.
Alex Fassmann und Anselm Lenz sind heute hier bei mir zu Gast. Es geht um Karriereverweigerung. Ein Thema, das die beiden nicht nur persönlich, sondern schon auch ganz schön grundsätzlich umtreibt. Trotzdem fangen wir mal mit dem Persönlichen an. Alex, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, wie du auf dieses Thema kamst. Du bist Journalistin immer noch. Du hast eigentlich einen ziemlich lückenlosen Lebenslauf aufgebaut. Abitur, Auslandsaufenthalt, Studium, Volontariat, Festanstellung bei dieser alternativen Volkspartei, wie du sie nennst in deinem Buch. Ist, glaube ich, kein. Die andere. Also, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, Nein. welche Partei diese Partei ist. Was war dieser Moment, in dem du gemerkt hast, das kann es nicht sein, ich will da raus und zwar so schnell wie möglich?
Mhm. Ja, also sicherlich hat dieser Job, wie ich es jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen habe, bei der Volkspartei mich radikalisiert. Nichtsdestotrotz geht dem natürlich eben, wie du schon angedeutet hast, auch mein Weg in der Verwertung, also in der Verwertung dem voraus, also dass ich natürlich auch aus einem Bildungssystem entsprungen bin, das ausschließlich darauf ausgerichtet ist, dass ich irgendwie alle möglichst brav und glatt und schnell, vor allem schnell da rein, schnell bewerben und alle irgendwie davon ausgehen, dass für jeden schon was zu holen ist, wenn man nur an sich glaubt. Und dann lief das bei mir auch alles soweit irgendwie glatt. Ich habe da sozusagen auch lange dran geglaubt. Habe aber dann vielleicht auch schon im Laufe meiner journalistischen Arbeit oder in diesen Betrieben dann ja auch eher, das hat ja dann manchmal weniger mit der Sache zu tun, sondern in den Strukturen, in denen man sich wiederfindet, schon gemerkt, okay, ja, da muss jetzt noch mal mehr kommen oder was ist oder wofür, gab schon ein Verständnis von wofür habe ich in mein sogenanntes Humankapital investiert. Und dann kam halt dieses Angebot aus der Volkspartei, das da hieß, revolutionäres Kommunikationsprojekt hier, wir machen alles ganz neu, ganz anders, weg von der Propaganda, weg von den Verlautbarungen des großen Vorsitzenden und hin zu einer neuen Sprache, die man eben entwickeln wollte mit unabhängigen Journalisten. Also ich war auch nie Parteimitglied und das war auch nicht Voraussetzung. Das habe ich dann auch als Signal empfunden, dass das irgendwie ernst gemeint war und mich dieser Aufgabe gern gestellt und fand das, wie gesagt, längst überfällig und relevant, da auch von Seiten der Volkspartei oder einer anderen, wie auch immer, seitens der Politik, da einen Vorstoß zu wagen, der vielleicht auch was mit direkter Demokratie zu tun hat, weil es sollte offen diskutiert werden und so, das sind alles sehr, bis dahin sehr neue und tatsächlich sowas wie revolutionäre Schritte. Dann hat sich das aber schon nach wenigen Wochen, würde ich fast sagen, also jetzt rückblickend vom Gefühl her, deutete sich schon nach wenigen Wochen an, dass das irgendwie vielleicht doch nicht alles so ernst gemeint war. Aber dann andererseits natürlich in fette Technik ganz viel Geld da in die Hand genommen wurde, Personal. Ich habe da auch gut verdient oder wir alle haben da gut verdient. Und das aber inhaltlich einfach sich mehr und mehr in Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit auflöste und das, wofür ich da eben angetreten war, immer mehr verwässerte und man gemerkt hat, dieses Haus in dem Fall oder dann auch einzelne Vorgesetzten, die vielleicht dazu in der Lage gewesen wären oder zumindest die den Status gehabt haben sollten, da was zu verändern. Das löste sich nicht ein und dann habe ich da aber auch noch, habe ich dann nicht direkt die Flinte ins Korn geworfen, sondern schon noch ein gutes Jahr eben also gerudert und gestrampelt, dass das vielleicht sich noch in eine andere Richtung entwickelt. Da war ich auch nicht alleine, da gab es auch andere Kollegen, die das so sahen. Mhm. Und auch gar nicht so von wegen, wir wollen das so, und davon war nie vorher die Rede, sondern wir wollten einfach nur das machen, wofür wir da alle angetreten waren.
Und das machst du jetzt ja quasi selbst mit uns im Haus Bartleby. Ja. Das kann man ja durchaus auch ein revolutionäres Kommunikationsprojekt nennen, wenn man das so will.
Stimmt. Und dann habe ich eben, um das jetzt, ich habe das jetzt mal sehr ausladend erzählt, das habe ich sonst vorher noch nicht so gemacht, weil jetzt auch ein bisschen Zeit ist. Dann habe ich gekündigt, ja genau, weil ich in den Abgrund geblickt habe, der mich nicht nur von wegen, hey, das macht dir keinen Spaß oder das ist nicht mein Ding, sondern irgendwie in diesem Politbetrieb, ich mich auch nochmal habe gefragt, so, wo soll das hier alles eigentlich hinführen und welchen Anteil habe ich daran? Was sind hier eigentlich wirklich meine eigenen Interessen oder was irgendwie nur der Volkspartei? Und das kann man sich ja letztendlich, glaube ich, in jedem Betrieb fragen, wenn man irgendeiner Karriere hinterher rennt und anhängt, dass das oft verwechselt wird, diese Interessen.
Das klingt tatsächlich, wenn man sich so anguckt, was andere Leute so machen, wie ein radikaler Schritt. Du sagst auch selber, du hast dich radikalisiert. Hast du dich alleine gefühlt mit dieser Entscheidung oder hattest du Leute, bei denen du da auf Verständnis gestoßen bist? Wie war es mit deinen Eltern zum Beispiel? Mhm.
Ja, nein, also ich fühle, es gibt da zwei Seiten. Also sicherlich ist, also ich fühlte mich nicht wirklich alleine, also mit meinen Freunden oder auch mit meinen Eltern, mit denen ich darüber natürlich gesprochen habe, über die Entscheidung. Die haben das schon soweit verstanden, wenn es den Raum gab, das zu erklären, was da jetzt gerade mein Bedürfnis ist oder meine Sehnsucht. Mhm. Eben das zu kündigen und mir jetzt auch keinen neuen Job zu suchen, sondern mir wirklich den Raum zu nehmen und einfach zu nehmen. Das hat noch nicht mal was mit Möglichkeit zu tun, weil Ersparnisse, geldreiche Eltern habe ich nicht. Oder hatte ich, also Ersparnisse wenige, aber ne, also es gibt jetzt nicht sozusagen das, die große Erbschaft, wo man dann sagen würde, ja, okay, ja klar, kann die das. Also so war das nicht. Aber die haben das schon verstanden und mich sozusagen gewähren lassen, aber oder da jetzt nicht sich groß aufgeregt, aber ich brauchte dann schon auch, und das ist vielleicht der Part, wo man sich dann doch zumindest zu diesem Zeitpunkt ich mich ein bisschen allein gefühlt habe, weil ich dann ja auch weg wollte und musste und gesehen habe, dass ich jetzt nicht hier in meinem Umfeld in Berlin da bleiben kann, weil einfach natürlich das Umfeld dann noch in seinem Jobding dann teilweise drin ist und man diesen Raum, den ich mir da erhofft habe, den da nicht direkt gesehen habe, sondern das schon auch mit einem Wegfahren und mit einer Flucht im ersten Impuls zu tun hatte, auf jeden Fall.
Zur Reise kommen wir gleich. Wie war das denn bei dir, Anselm? Du bist ja Dramaturg und Autor, hast, glaube ich, aber auch schon ein paar andere Jobs gemacht in deinem Leben. Ja. Hat dich Karriere jemals interessiert oder warst du immer schon ein Karriereverweigerer?
Karriere im Wortsinne hat mich tatsächlich immer sehr interessiert, und zwar im Sinne von Entwicklung. Das ist ja auch etwas, was wir nicht ausschließen möchten, dass sich Menschen fortentwickeln, weiterbilden und überhaupt erstmal den ersten Schritt machen, neben sich zu treten und zu versuchen, sich und die Strukturen zu durchschauen. Und das ist was, was mich durchaus schon immer interessiert hat, was aber nicht heißt, dass ich mich niemals untergeordnet hätte und dann sozusagen im Kleinen durchaus auch etwas gemacht habe, was man Karriere nennen könnte, also an größeren Staatstheatern und Festivals durchaus ganz interessante und angesehene Jobs gemacht habe, ohne da jemals eine ganz große Leuchte geworden zu sein in jungen Jahren. Das geht da auch gar nicht und das wollte ich auch gar nicht, aber das waren durchaus interessante Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Ich komme ähnlich wie Alex und die anderen Mitstreiterinnen unserer Lobby oder unseres Thinktanks, das maßen wir uns einfach mal an zu sein mit dem Haus Bartleby, eher aus das, was man mal so einfache Verhältnisse nannte. Und insofern würde ich schon sagen, ich habe in gewisser Weise einen Aufstieg im kleinen Maßstab hingelegt eine Zeit lang und mir ein paar Dinge erarbeitet und angeeignet, zum Beispiel auch bürgerliche Umgangsformen und ich hoffe doch auch einen Blick für das Schöne, was mich doch auch persönlich immer interessiert. Ja, also das würde ich jetzt durchaus auch als Karriere bezeichnen, aber ich habe durchaus einen lückenlosen Lebenslauf, denn ich habe zwischendurch nicht aufgehört zu leben, auch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe sicher jetzt sozusagen nicht die Institutionen so durchlaufen, wie es jetzt beispielsweise Alex getan hat.
Mhm. Karriere macht dumm, schreibst du in deinem Buch, Alex. Mhm. Heißt das, dass auch jeder, der Karriere macht, dumm ist?
Naja, wie gesagt, das Kapitel, das hat diese Überschrift, das ist auch gleich das erste Kapitel, das hat natürlich auch nochmal 20, 30 Seiten und da erläutere ich das natürlich auch nochmal ein bisschen, was ich damit meine. Aber tatsächlich ist es, wollte ich diesen Eindruck, den ich dann sowohl in der Volkspartei als auch in anderen Betrieben, für die ich gearbeitet habe, irgendwie gewonnen habe, dass Karrieristen, also zum einen sind sie irgendwie immer diese merkwürdig glatt unzugänglichen Menschen einerseits, mit irgendwie einem, und dann aber auch sieht man sich dann schon immer die Fragen gestellt, hast du deinen Verstand jetzt beim Pförtner eingelagert? Du bist doch, also eigentlich, ne, das sind dann so Eindrücke, und dann habe ich aber da auch mal recherchiert und tatsächlich ist es auch so, das hat zumindest eine Langzeitstudie eines finnischen des finnischen Instituts für Arbeitsmedizin ergeben, dass Menschen, die zu den sogenannten Workaholics zählen, und das gehört ja bei Karrieristen auch zum guten Ton, also immer der Letzte im Büro zu sein, dass das erwiesenermaßen so ist, dass die entsprechend im Verhältnis zu denen, die meinetwegen Dienst nach Vorschrift machen, also maximal 40 Stunden arbeiten, bei Wortschatztests schlechter abgeschnitten haben, die Fähigkeit des logischen Denkens sich verschlechterte. Und das ist sicherlich in der Folgeerscheinung zu sehen. Das muss nicht per se sozusagen mit Karriere zu tun haben, aber das hängt dann natürlich mit weniger Schlaf, mehr Alkohol oder sogar Depressionen zusammen. Und dann, ja, also da gibt es dann, und wenn dann noch sowas dazu kommt, dass man sich irgendwie für diese Karriere oder diesen Status so aufreibt und eigentlich auch irgendwie, sei es nur durch den gesunden Menschenverstand oder dann doch oder mal einen Urlaub, der einen vielleicht mal wieder schon daran bringt, so, was mache ich hier eigentlich und komme ich eigentlich mit den Idealen, die ich vielleicht auch mal hatte, in meinem Job, voran. Und wenn dann halt sich da aber auch so eine Ohnmacht einschleicht, von wegen man kann mit Engagement und Ideen eigentlich eh nichts bewirken, dann macht das auch dumm. Also der Sozialpsychologe Martin Seligman nennt das dann gelernte Hilflosigkeit. Und diese Erfahrung und diese Form von Hilflosigkeit, die sich dann in auch so eine Art Passivität und Desinteresse münzt oder darauf hinausläuft, die bringt auch so etwas wie eine Lernbehinderung hervor. Und das sind natürlich irgendwie eigentlich doch Alarmglocken, die da läuten, wenn man dann auch noch davon ausgeht, dass die Karriere des Einzelnen oder die Chance, die Möglichkeit, was auch immer, die Aussicht, die uns immer suggeriert wird, auch noch mit gesellschaftlichem Fortschritt verwechselt wird. Also da habe ich jedenfalls klar meine Fragen dran und meine großen Zweifel.
Jetzt gerade haben wir hier zwei Lager, einmal die Karrieristen und einmal die Karriereverweigerer. Gibt es nicht auch so eine Zwischenform? Also kann man Karriere nicht auch aus den richtigen Gründen machen? Kann man als Karrierist nicht auch irgendwie aufrichtig glücklich oder zufrieden sein?
Das halte ich durchaus für möglich. Ich würde aber eher nochmal fragen, gibt es einfach den einfachen Job eigentlich noch? Also eine Arbeit, wo man so hingeht, wo sie erledigt werden muss, die in einigermaßen geregelten Bahnen abläuft, wo klar ist, da findet weder Karriere statt, noch ein Herausfallen aus dem sozialen Raster, sondern das hat was mit Gemeinschaft zu tun und Tätigkeiten, die verrichtet werden müssen. Und da ist eben zu beobachten, offenbar scheint viel Arbeit schon gemacht zu sein. Also wir haben in Europa einen Wohlstand, wie wir ihn noch niemals zuvor hatten. Und viel ist schon erledigt, die Häuser sind schon gebaut, die Straßen sind weitgehend gebaut, ja, wenn sozusagen Mängel an der Infrastruktur beklagt werden oder die Rüstungsministerin die Bundeswehr aufrüsten will, um weiß der Geier was damit zu unternehmen. Aber so alles in allem ist die Welt doch schön und wir haben einen ungeheuren Reichtum erzeugt. Und ich sage bewusst, wir Menschen haben das gemacht. Wir haben zum Beispiel ganz wundervolle Maschinen erfunden, die uns die Arbeit so göttlich erleichtern. Ja, wie von Geisterhand wird die Ernte da eingebracht. Nicht, dass da nicht auch Menschen daran beteiligt werden, aber es ist durchaus so, dass es viel einfacher ist als früher. Also ein ungeheurer Produktivitätsgewinn wurde da erzeugt. Und wir können andere Dinge tun. Nun stellt sich aber fest, lässt sich feststellen, dass die Verteilungsdynamiken da offenbar nicht angepasst sind und es nach wie vor wie einer Ideologie anhängen, die sagt, die praktische Arbeit ist sozusagen das, was gemacht werden muss, und die einfache Sicht und das und alles andere ist Spinnerei. Nun ist aber sozusagen einerseits festzustellen, dass diese Spinnerei unglaublich gut bezahlt wird. Man besiehe sich sozusagen das Einkommen eines Berufspolitikers oder einer Berufspolitikerin oder durchaus eines Eigentümers, eines großen Konzerns oder eines Mietshauses. Das, also da geht ganz viel Verteilung hin. Und auf der anderen Seite, wo die praktische Arbeit erledigt wird, fließt häufig immer weniger hin oder es stagniert zumindest. Gerade für jüngere Generationen scheint das empirisch nachweisbar zu sein. Und gleichzeitig auch bei dem anderen sozusagen traditionell eher als Spinnerei bezeichneten, löst sich dieser Deal auch nicht mehr ein. Also wer sozusagen der Ideologie von Karriere machen und sich durchboxen und sich ganz toll weiterbilden und Jahre im Ausland und weiß es Gott weiß, was das noch alles gibt, um sich an die Spitze zu bringen und ein beneidenswertes Leben zu führen, auch da fließt immer weniger hin. Und nun fragt sich, wo ist denn unser Reichtum eigentlich?
Also ist deine Lösung jetzt sozusagen, dass wir die Maschinen unsere Arbeit machen lassen?
Das tun sie ja schon, dankenswerterweise. zu weiten Teilen. Und da ist natürlich zu beobachten, dass die abgeschöpfte Produktivität aus den Maschinen, aus der Produktion häufig gar nicht mehr zu den Leuten durchgereicht wird oder eben so schwach verteilt wird, so schlecht verteilt ist, dass so schlecht organisiert ist, dass manche wirklich einen spürbaren Mangel erleben und andere überhaupt nicht wissen, was sie mit all den Ressourcen überhaupt noch anfangen sollen.
Und das ist das ist natürlich die Entwicklung und das ist doch auch immer das, was wir wollten, was wir uns sowohl von der Industrialisierung und jetzt auch nochmal der Digitalisierung versprochen haben, dass wir all diese tollen Technologien entwickeln und weiter bauen, damit wir alle irgendwann, also damit wir alle weniger tun müssen oder weniger arbeiten müssen. Also das war zumindest lange noch so Vision und das wurde aber irgendwie abgesagt, so schleichend. Im Gegenteil, jetzt sollen sich es gibt diese Jobs auch einfach nicht. Also es wird nicht darauf hinauslaufen, dass wir, in Statistiken erkenntlich, dass diese Jobs gar nicht gibt im Verhältnis zu denen, die vielleicht keine Erwerbsarbeit haben oder finden.
Also ein Lob der Technik einerseits,
genau.
Ne, dass uns ungeheuer viel ermöglicht hat. Aber wenn wir es sozusagen nochmal global betrachten, ist natürlich diese frenetische Art des Wirtschaftens, die wir so leichthin Kapitalismus nennen, natürlich auch ungeheuer schädlich. Wenn wir den Prognosen des Clubs of Rome folgen wollen, die schon von 1971 sind, ne, die sind 44 Jahre alt, wir wissen das schon lange, dann werden wir nicht mehr lange so weiter wirtschaften können. Das heißt also, wir sprechen heute gar nicht mehr unbedingt nur noch von Klassengegensätzen, ja sozusagen, also das von Kapital und abhängiger Lohnarbeit, wo die meisten Menschen drin sind. Ne, also wer sozusagen nicht zur kapitalistischen Klasse gehört, der muss sich eben dort bewerben und dort Lohnarbeit erledigen in Abhängigkeit. Das ist natürlich ein Gegensatz, der wieder aufgerissen ist. Den hatten wir ein paar Jahrzehnte gar nicht mehr wirklich bemerkt oder wir haben so getan, als würden wir ihn nicht bemerken in der neoliberalen Epoche. Aber zusätzlich kommt ja dazu, wir müssen uns gar nicht unbedingt mehr diese Gedanken machen, wenn wir so weiter wirtschaften.
Okay, gehen wir mal kurz von diesen ganzen Gedanken und von der Theorie zurück zu dem Beispiel und zu diesem kleinen Experiment, das du gemacht hast, Alex, auf deiner Reise. Du hast dich in das Schrottomobil gesetzt, das sogenannte, bist nach Italien gefahren und hast mal geguckt, wie weit du da kommst mit wenig Geld. Und es gibt immer wieder Szenen, da bist du so ein bisschen an deine Grenzen gestoßen, weil du essen musstest, aber kein Geld dafür hattest. Du sitzt im Café, frühstückst und weißt, du kannst dieses Frühstück nicht bezahlen. Das klingt für mich wie eine unfassbar unangenehme Situation. Wie war das für dich?
Ja, nee, sicherlich. Diese Momente gab es auch öfter. Dass ich irgendwie so wenig Geld hatte. Aber da ist man dann auch in so einem anderen Modus. Also es hat nichts damit zu tun. Also ich war ja auch schon lange unterwegs und hatte schon viele Dinge sind schon durch meinen Kopf gerauscht mit 80 auf der Autobahn oder Autostrada. hat sich da schon eine Gelassenheit eingestellt gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich da dann nicht mehr irgendwie sowas nicht wie Panik aufkam oder so, sondern irgendwie, ja, ich will es mal Gelassenheit nennen und irgendwie auch das Urvertrauen wird schon. Und ich werde nicht ins Gefängnis kommen. Und also, ne, und abgesehen davon, da hat sich dann ja auch eine sehr, sehr wertvolle Begegnung dann auch aus diesem Erlebnis dann wiederum gesponnen. Die, also
Die Frau, die dir das Essen dann letztendlich bezahlt
genau,
hat.
Genau, mit der ich dann noch einige Tage verbracht habe und ein langes, tolles Gespräch hatte. Und also das, da gibt und die mir dann sogar noch das Ticket, dieses Fährticket nach, von Neapel nach Palermo geschenkt hat und so. Also das hat das dann auch zur Folge gehabt, diesen Moment von nochmal innehalten. Und eben das sind dann, das ist ja auch etwas, was ich so ein bisschen, dem ich versucht habe, oder dem, ja, also wo ich versucht habe, dem nachzugehen, was ist das eigentlich, ohne dass ich jetzt das als Auftrag für mich gehabt hätte, aber tatsächlich mal sowas wie Muße nachzuspüren und da die das alles irgendwie um mich herum auch nochmal anders wahrzunehmen. Und das hatte dann im Zweifel weniger, also das hatte einfach nicht so die Relevanz dann. Ob ich jetzt genug, und ich hatte ja dieses fahrende Zuhause, also das war sicherlich dann auch nochmal.
Dann noch ein bisschen Sicherheit sozusagen.
Ja, ja, obwohl ich das dann auch verkaufen musste. Und, ja.
Du schreibst am Ende dieses Kapitels einen Merkspruch auf, tust das öfter in dem Buch, aber der Merkspruch an dieser Stelle ist, wenn du nichts mehr hast, bekommst du Unterstützung von denen, die selbst nicht haben. War das vorher schon deine Überzeugung oder leitete sie die sich sozusagen aus dem Erlebten ab?
Nee, die leitete sich schon aus dem Erlebten ab. Also das nimmt man ja vorher, glaube ich, in seinem Rhythmus, den man, oder in seiner Taktung, muss man ja fast sagen, die ich vorher auch hatte in meinem Berufsleben, sind solche Erlebnisse sehr rar. Also das nimmt man ja, obwohl ich in Neukölln lebe, aber da, also wo man jetzt da, wo, was ja auch immer so als Viertel beschrieben wird, ja, mit vielen Arbeitslosen, viel Armut und so. Das nehme ich jetzt wahr, wo ich da einfach auch mehr bin. Aber vorher habe ich das auch in der Form nicht wahrgenommen. Aber das war auf jeden Fall eine Erkenntnis auf meiner Reise, ja. Dass die wenig haben, auf jeden Fall ganz, ganz anders zugänglich sind und ein anderes Verhältnis zu den Dingen, die sie umgeben, die sie bestimmen.
Und die vielleicht
haben.
Auch nicht der Ideologie anhängen, dass sozusagen jeder seines eigenen Glückes Schmied sei und jeder selbst dafür verantwortlich sei. Also die wirklich sehr klar die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, da durch den Raster zu fallen und einfach nichts zu haben. Und dann eben sich dort nicht hinstellen und sagen, du hast jetzt nichts mehr. Selber schuld. Geh halt arbeiten, bewirb dich, putz mir die Schuhe, dann kriegst du 5 Euro oder sowas. Sondern das nachspüren können und dann sagen, gut, bezahlen kann ich vielleicht für dich auch nicht, aber sei eingeladen zum Essen.
Genau.
Und oder aber, zum Bleiben.
Ja.
Ja. Bleib einfach hier.
Ja. Es geht um Arbeit heute in der Redaktionskonferenz. Alex Fassmann und Anselm Lenz sind überzeugt, sie macht uns nicht zufrieden. Die beiden schlagen vor, verweigert euch. Wer die Karriereleiter hochklettern kann, der kann sie auch wieder runterklettern. Denn ohne Karriere ist vielleicht mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Nail Al-Saidi aus der DRD Wissen Redaktion sagt aber, keine Karriere macht auch nicht glücklich oder keine Karriere macht unglücklich. Du erzählst es aus eigener Erfahrung. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, kurz nachdem ich angefangen habe hier zu arbeiten, warst du plötzlich weg. Da hast du deine Karriere zumindest mal kurz auf Standby gesetzt. Erzähl mal kurz, was hast du gemacht damals?
Ja, damals, das war ein halbes Jahr eben nach dem Sendestart, hatte ich diesen dringenden Wunsch, ins Ausland zu gehen, um endlich Arabisch zu lernen. Das ist die Sprache meines Vaters, die habe ich als Kind nicht gelernt. Und es war mir dann zu dem Zeitpunkt einfach so wichtig, ich musste los, ich habe den Chef gefragt und der war einverstanden. Ein halbes Jahr, ja klar, kein Problem, nein, kannst gehen.
Verstehe ich gut. Warum hast du den Wunsch erst dann gehabt, Arabisch zu lernen? Hättest du ja eigentlich auch als Kind schon lernen können oder während des Studiums?
Ja, es hat aber mir ein bisschen gebraucht, um das einfach zu erkennen. Ich hatte einfach, als ich jünger war, noch nicht das große Interesse am Arabischen. Außerdem habe ich was ganz anderes studiert, habe dann auch beim Radio angefangen. Und ja, damals im Lokalfunk im Ruhrgebiet, da lief das plötzlich so schnell mit der Karriere. Das hat dann auch so viel Zeit in Anspruch genommen. Und im Rückblick würde ich sagen, ich habe damals voll die Scheuklappen aufgehabt und bin dann nur noch diese Karriereleiter irgendwie hochgehetzt.
Ehrlich? Was heißt das in deinem Fall?
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Top-Moderator, der Megastar irgendwie gewesen bin. Ich habe anfangs eigentlich als Reporter gearbeitet. Das hat mir total viel Spaß gemacht, immer unterwegs zu sein, neue interessante Menschen zu treffen. Das Problem war nur, du hast damals, das ist glaube ich heutzutage immer noch so, in ganz vielen Redaktionen, egal wo im Journalismus, als Reporter verdienst du echt super wenig. Also wir haben damals am wenigsten verdient, mussten am meisten arbeiten. Ja, und dann habe ich dann genauso wie alle anderen Kollegen noch immer wieder auf die Jobs dann geschielt, die besser bezahlt waren, wo der Verdienst auch regelmäßig war, weil als Reporter hast du manchmal kein Thema gehabt, also kein Verdienst. Das waren dann Moderationsschichten oder in der Redaktion arbeiten und dann habe ich nicht mehr das gemacht, worauf ich eigentlich Bock hatte und habe dann alle anderen Interessen auch dem Arbeiten einfach untergeordnet.
Und dann hast du vor ein paar Jahren die Reißleine gezogen sozusagen, genau, ja, und dir eine Auszeit genommen und warst dann tatsächlich ganz schön lange weg, fast 3 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit.
Ja, es wurde etwas komplizierter einmal, weil das Arabisch doch eine sehr, sehr schwere Sprache ist. Und dann auch noch, weil ich in Syrien studiert habe und genau zu der Zeit ist dann auch noch der Bürgerkrieg ausgebrochen.
Trotzdem bist du nicht wieder nach Deutschland gekommen sofort.
Nein, ich habe dann nochmal einen Schlenker gemacht. Ich war dann im Anschluss noch in Italien, der Liebe wegen. Da war ich dann dort so halb Aussteiger und halb Autor, habe meine syrischen Erlebnisse verarbeitet und in einem Buch gearbeitet, was aber leider nie veröffentlicht wurde.
Vielleicht wird ja noch was drauf. Also es klingt so, als hättest du dich erstmal treiben lassen auf jeden Fall in deiner Zeit ohne Arbeit, in deiner Zeit ohne Karriere.
Ja, das war ein ziemlicher Mix so aus Zufall, Spontanität und ich hatte dann auch ziemlich schnell Zweifel, ob das jetzt eigentlich nur so eine kurze Phase ist, mal so ausbrechen oder ob ich da wirklich längerfristig aus meinem Job aussteigen will. Und ich habe mich natürlich dann auch fragen müssen, welche Konsequenzen hatten jetzt mein Handeln oder das nicht wieder zurückgehen nach Deutschland. Schade ich mir da vielleicht nicht sogar später irgendwie in der Zukunft, wenn ich jemals wieder zurückgehen sollte?
Naja, geschadet hat es dir nicht, oder? Warst du denn zufriedener und glücklicher, als du wieder da warst?
Als ich wieder da war, war ich dann glücklicher als im Ausland, denn da hat mir doch einiges gefehlt. Also am Anfang war das natürlich schon alles aufregend. Das Arabischstudium hat Spaß gemacht, gab vieles Neues zu entdecken und auch die ganzen Entwicklungen in Syrien damals. Aber dann in Italien, als dann dieses ganze Aufregen ja plötzlich weg war, dann eigentlich wieder so Routine anfangen sollte, hat die plötzlich gefehlt, weil ich war nicht mehr im normalen Arbeitsumfeld und dann hat es schon gefehlt dran, regelmäßig mit Kollegen zu treffen, zusammenzukommen, sich auszutauschen oder auch das Gefühl, dass meine Arbeitskraft gebraucht wird und geschätzt wird. Das und noch ein paar andere Sachen waren dann der Grund, dass ich dann wieder zurückgekehrt bin nach Deutschland und dann auch wieder in die Redaktion.
Und was für ein Fazit ziehst du heute aus dem Ganzen? Also ist dein Plan mit Karriereverzicht, ist der gescheitert oder ist er aufgegangen?
Also auch wenn da viele Phasen von Unglücklichsein doch dabei war, würde ich es nicht anders machen wollen. Also ich würde es echt genau so nochmal machen, denn ich habe dadurch durch diesen doch Umweg total viel gelernt, was mir wichtig ist im Leben. Zum Beispiel arbeite ich jetzt wieder viel, viel mehr als Reporter. Also das, was mir früher total viel Spaß gemacht hat. Und ich nehme auch gerne in Kauf, dass ich mal ein paar Tage lang vielleicht nicht arbeite. Ist nicht ganz so schlimm. Ich habe dafür Zeit, mehr für mich um andere Projekte zu kümmern und leben ganz normal möchte ich auch noch.
Sagt Nail. Nail Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion. Und jetzt sprechen wir wieder mit Berlin. Alex Fassmann und Anselm Lenz, die Karriereverweigerungsprofis, sind immer noch hier. Was sagt ihr, wenn ihr Nails Geschichte hört? Hat er alles richtig gemacht?
Zunächst mal, wir sind keine Profis. Wir bekennen uns zum Dilettantismus. Und das soll sich auch nicht ändern.
Karriereverweigerungsdilettantismus.
Ja, so schön es auch ist, dafür ein bisschen Anerkennung dann und wann zu bekommen. Aber es geht hier nicht um Geld und um Profitum. Aber zunächst zu Nail. Naja, das ist natürlich eine durchaus privilegierte Form des Ausstiegs, das Sabbatical, das ja auch vielfach gefordert wird und in manchen Betrieben, insbesondere Stadtbetrieben und manchen Medienbetrieben ja auch schon angeboten wird.
Aber da muss ich aber kurz noch einwerfen, dass ich damals, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen oder in der Wirtschaft ausschaut, ich habe damals irgendwie kein Geld oder so viel gekriegt, das habe ich alles halt vom Ersparten bezahlt. Also ich habe da schon auch einiges geopfert, das muss ich nochmal kurz betonen.
Ja, ich verstehe, ist richtig, aber ähnlich wie du, Alex.
Ne? Ja, genau.
Und gleichwohl ist natürlich diese Form des Ausstiegs, wie ihr beide ihn versucht habt und auch durchgezogen habt und gemacht habt und habt und davon auch durchaus Distinktionsgewinne mitgenommen habt, neue Sprachen, neue Erlebnisse, nicht für jeder Mensch möglich.
Mhm. Ja. Ja, nee, das ist klar, ja.
Aber also für Nai war es möglich, er hatte Erspartes, dann ist es doch schon mal eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, absolut. Würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Bei mir war das halt noch insofern so ein bisschen anders, da es irgendwie einen offenen Ausgang war und auch jetzt keinen Auftrag für mich gab, sei es eine Sprache zu lernen oder so. Das hat sich dann halt sozusagen so ergeben. Aber bei mir war tatsächlich schon auch nochmal nicht direkt sozusagen schon wieder die Verwertungslogik habe ich tatsächlich auch hinter mir gelassen oder wollte ich zumindest hinter mir lassen für diese Zeit mit offenem Ausgang und auch eben nicht also ich hatte nicht,
ich für mich war Anlass noch nicht klar. Der Anlass des Aufbruches war auch ein anderer. Ne? Mhm. Also sozusagen der eigenen Neigung nachzugehen oder der eigenen Frage nach der Herkunft und der Sprache nachzugehen oder eben in deinem Falle, Alex, ja vermutlich mehr eine Form von Flucht. Also wirklich zu sagen, ich habe zumindest das Gefühl, und das scheint sich auch in der Intuition zu verfestigen, einen gefestigten Eindruck, dass hier was nicht stimmt und dass ich das reflektieren muss und dass ich da was gesehen und erlebt habe, was sich nicht einfach abfassen lässt mit die Strukturen in der Arbeit waren nicht so perfekt oder es war vielleicht nicht gut genug bezahlt, du sagst, es sei sehr gut bezahlt gewesen, sondern vielmehr etwas, was mit einem gesellschaftlichen Zusammenleben zu tun hat.
Mhm. Genau, und also deswegen, den Titel eurer Sendung verweigert euch, also so als Imperativ finde ich ganz toll, weil und tatsächlich, dann könnte man dem noch nebendran stellen, verweigert euch und vereinigt euch. Also das ist zum Beispiel, das war dann ja auch einer meiner Conclusios nachdem ich dann auch irgendwann wieder zurückkehren musste.
Rufst du jetzt etwa zum Generalstreik auf?
dann lass uns...
Das ist ja verboten in Deutschland, wusstet ihr das?
Wenn wir schon mal dabei sind und wenn wir schon mal geklärt haben, dass Neil und Alex eigentlich privilegiert haben, weil sie Erspartes hatten und weil sie sich es erstmal leisten konnten, sich zu verweigern, was tun denn alle anderen?
Ich hatte jetzt nicht großartige Ersparnisse, nur um das auch nochmal kurz, also das war relativ in Grenzen. Ich habe auch meine Altersvorsorge aufgelöst und so weiter und das Wohnmobil dann verkauft. Also da gab es auch immer wieder Strecken, von die ich jetzt nicht hätte bestreiten können, von dem bisschen Ersparten, was ich hatte.
Und ich war nicht mehr krankenversichert in Deutschland. Das hat mir dann bei der Rückkehr noch unglaublich Probleme gemacht. Also,
zahlst du immer noch ab?
Nee, ich hab's geregelt gekriegt, aber das war ein Kampf, wieder reinzukommen in die Krankenkasse.
Ja. Naja, alle anderen haben gar nicht die Möglichkeit. Ne? Das sind die Menschen, die sich häufig auch gar nicht so gut artikulieren können und gar nicht auch zum Beispiel das Privileg haben, mal in ein Radiostudio eingeladen zu werden und es häufig auch gar nicht wollen. Das sind natürlich, da kann man natürlich versuchen, diese Kolleginnen und Kollegen, diese Mitmenschen mitzubedenken. Mhm. Und das sind auch durchaus Freunde jetzt von mir zum Beispiel, von früher, ich bin in einer Arbeitersiedlung in Hamburg aufgewachsen. Da sind viele jetzt natürlich immer noch in diesen typischen Bullshit-Jobs, wie sie David Gräber nennt, drin.
Sag mal, Alex, wo du jetzt gerade schon erzählt hast, dass du deine Altersvorsorge aufgelöst hast, dieses Thema Zukunft, Sorgen, ist das für dich ein für alle Mal beendet?
Zukunftssorgen. Ja, also tatsächlich habe ich das mit der Altersvorsorge insofern erstmal abgesagt. Also ich hatte so eine Riester-Rente und noch so eine andere private Sache über Presseversorgungswerk nennt sich das. Da war jetzt auch noch nicht das riesige Vermögen drin. Das hat mir aber tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt sehr geholfen. Aber nee, das habe ich tatsächlich abgesagt, weil ich auch zunächst mal an der Veränderung arbeiten will, beziehungsweise mich verbünden will mit vielen, die eigentlich nicht sehen, dass eben, dass sich diese, also beziehungsweise die sehen, dass sich das Versprechen irgendwie nicht mehr einlöst. Und aber es gibt ja da eben diese Parallelwelt, die einem sagt, nee, du musst das aber und du musst irgendwie für deine Altersvorsorge sorgen. Das hält dich aber ja nur in Angst und Ohnmacht. Und das scheint mir sehr existenziell für diejenigen zu sein, die uns sagen, was wir zu tun haben und wie wir zu leben haben oder welche Prioritäten wir sozusagen haben müssen in irgendeinem Verständnis von Sicherheit, sei es in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Aber dieser Deal oder eben dieses, also unsere Rente ist nicht nur vakant, die wird es in der Form nicht mehr geben. Also wenn heute
zumindest wurde sie ja in weiten Teilen schon verscheuert, muss man mal sagen. Ja, also das Prinzip Riester-Rente, das ist ein öder Begriff und das ist auch mal langweilig, mit sowas auseinanderzusetzen. Ja. Aber das war letztlich ein Prozess, in dem die Rente, also ein Versicherungssystem, in das alle einzahlen, die jetzt nicht gesegnet sind mit Eigentum und sich eh keine Sorgen machen müssen, aber sozusagen die Mittelschicht und auch die sogenannte Unterschicht Arbeiter und Arbeiterinnen einzahlen und dann wissen, sie sind im Alter gesichert. Das wurde einfach verkauft.
Mhm. Also sagt ihr, Sicherheit, Altersvorsorge, all sowas ist eigentlich eine Illusion und weil es so ist, macht es auch keinen Sinn, sich ohne Sorgen zu machen.
Zumindest erleben wir einen Zustand der Gesellschaft, um es zugespitzt zu formulieren, damit man was erkennen kann, indem wir ethisch, moralische und ökonomische Altlasten zu übernehmen haben. Und das ist nicht nur von Piketty empirisch nachgewiesen, das lässt sich auch entlang eigener Erfahrung erkennen. Und wir jetzt eigentlich dazu antreten,
und Einsatz unseres eigenen Arbeitslebens, den Saftladen wieder aufzuräumen, diese Schulden abzubezahlen und die gesellschaftliche Verhältnisse wiederherzustellen, indem wir uns neu vereinbaren oder uns irgendwie in irgendeiner Form wieder zusammenfinden, um nicht mit weit aufgerissenen Augen den Untergang unseres geliebten Europas zu bestaunen, wie es Welbeck ausdrückt.
Wie sieht denn euer Arbeitsleben jetzt aus? Ihr müsst beide Geld verdienen, um über die Runden zu kommen. Ihr tut das auch. Wie bringt ihr diese Arbeit mit der Karriereverweigerung unter einen Hut? Also gibt es sozusagen so eine Art Checkliste, die ihr durchgeht, bevor ihr einen Job annehmt?
Nein, natürlich nicht. Auch bei uns, die wir in der Lobby sind, und wir sind nicht alleine. Wir haben Mitstreiterinnen, zum Beispiel Dr. Patrick Späth, Jörg Petzold und viele, Martin Nefug, viele weitere, die bei uns dabei sind. Auch für uns muss der Rubel in gewisser Weise rollen. Und wir haben noch die Möglichkeit, eben da, aus unserem Hintergrund hier und da Geld zu verdienen, mit dem wir uns auch soweit ganz gut über Wasser halten können und was uns eben dann auch ermöglicht, diese kleine Lobby, diesen Think Tank, und der übrigens auch ein e.V. ist, als rechtliche Basis, nicht nur eine freie Assoziation, zu betreiben. Also ja. Wir sind da noch nach wie vor drin und machen da Kompromisse, die wir eben machen müssen unter derzeitigen Bedingungen.
Genau, also das geht, das ist halt schon sozusagen der Kompromiss, aber bei vollem Bewusstsein. Also das hat, also es ist natürlich eine kombinierte Strategie aus notwendigster Affirmation, aber auch wirklich nur der notwendigsten, um dann entsprechend immer, also alle Kapazitäten zu haben, um immer wieder den notwendigen Mut aufzubringen, um an diesem dieser anderen Version oder an diesem Ausstieg oder wie auch immer forschen zu können, also was wir ja im Wesentlichen tun wollen im Haus Bartleby. Mhm. Und aber dennoch merke ich zumindest auch, ich war ja danach auch dann mal wieder festangestellt, Vollzeit auf Zeit, was mir entsprechend den Freiraum geschaffen hat, mich jetzt also besonders das letzte halbe Jahr viel um das Haus Bartleby zu kümmern, so für den Start des ganzen Unterfangs. Ich gemerkt habe, dass es dass ich meinen Job, glaube ich, auch besser gemacht habe als vorher, weil ich einfach gemerkt habe, ich mache es wirklich nur noch für die Sache oder das, was dein Kollege beschrieben hat mit dem Reporter-Dasein. Das ging mir auch immer so. Das habe ich immer sehr gerne gemacht und mache das nach wie vor sehr gerne. Aber ich hatte zum Beispiel einfach überhaupt nicht mehr diese Welt von Flurfunk. Welcher Kollege steht wie mit dem Chef und all diese Sachen, die so rumnerven und die einen irgendwie auch unter Spannung halten oder mich vorher gehalten haben, waren weg und ich konnte einfach mich nur noch auf die Sache konzentrieren, hatte dann auch Feierabend, wenn Feierabend war, und habe das nicht mit nach Hause genommen und so. Also da gibt es dann auch Kapazitäten. Und jetzt bin ich wieder frei und muss mich da auch irgendwie durchwurschteln, wie wir alle. Wir haben ja jetzt leider nicht das Tor zur neuen Welt sozusagen hier bereit, durch das man nur durchgehen muss, sondern es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, so eine Verweigerung, Haltung oder überhaupt die Haltung zu haben, eben sich nicht einem blinden Gehorsam einfach sozusagen zu unterwerfen, sondern Fragen zu stellen und das dann natürlich auch aktiv zu tun. Also Verweigerung ist jetzt für uns nicht irgendwie so ein Hobby oder dieses Haus Bartleby ist auch ganz und gar kein Hobby, sondern eine Lobby. Und das ist nicht abgeschlossen, sobald wir sozusagen unsere wieder privaten, eigenen beruflichen Interessen durchdrücken wollen, sondern da bin ich ständig und auch immer wieder komme ich in Situationen, wo ich dann in Aushandlungen bin mit irgendwelchen Textchefs oder Art-Direktoren, die dann irgendwie sich, die dann beleidigt sind, wenn man irgendwie über Geld sprechen will und so. Also
das ist ja was wir alle erleben, dass sozusagen dann Diskurssysteme sehr verengt waren in der neoliberalen Epoche. Erstaunlicherweise seit ein paar Wochen scheint es aufzubrechen und es scheint wieder mehr möglich zu sein. Es scheint erkannt zu werden, dass sehr viele Leute gar nicht so sehr einverstanden damit sind, was wir so vorfinden, was berichtet wird, wie
wodurch,
es berichtet wird.
Wo merkt ihr das?
Meinst du jetzt Punkt 1, dass das so zu konstatieren ist für viele?
Oder nein, Punkt 2, dass es aufbricht. Punkt 2.
Es gab natürlich diesen überraschenden Wahlsieg von Syriza in Griechenland. Infolge dann wenige Tage später eine Studie des Ehepaars Schröder rausgegeben wurde, Soziologen. Studie ist ein bisschen zweifelhaft entlang von empirischen Methodiken. Aber dort wurde quasi gesagt, dass bis zu 61% der Bevölkerung in diesem Landstrich, den wir so gemeinhin Deutschland nennen, mit linksradikalen Inhalten sympathisieren würden. Was auch immer jetzt aus Sicht der Schröders linksradikale Inhalte sein mögen, ich würde das fortschrittliches Denken nennen. Also sozusagen ein Blick fürs Globale, ein Blick fürs Gesellschaftliche haben. Und das wurde sozusagen weithin berichtet, auch bis weithin in die bürgerliche Presse hinein. Und das scheint doch die eine oder andere Veränderung ausgelöst zu haben. Also es wird doch jetzt seit ein paar Tagen, ein paar Wochen anders berichtet darüber, was so eine Stimmung in der Bevölkerung, unter den Leuten, unter den Mitmenschen sein könnte.
Ihr der Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Vor über 150 Jahren, da hat der amerikanische Schriftsteller Herman Melville, das ist der, der auch Moby Dick geschrieben hat, eine Geschichte geschrieben, die heißt Bartleby, der Schreiber. Und da geht es, wie der Name schon sagt, um Bartleby, der in einem Büro an der Wall Street arbeitet und dort zum Beispiel Verträge abschreibt, der aber irgendwann anfängt, seine Arbeit zu verweigern. Und zwar mit dem Satz, I would prefer not to. Also ich möchte lieber nicht. Das hat am Ende fatale Folgen für Bartleby. Er kommt in den Knast, verweigert da dann sogar das Essen und das Sprechen und am Ende stirbt er sogar. Das ist eine traurige Geschichte irgendwie. Trotzdem haben Alex Fassmann und Anselm Lenz ihr neu gegründetes Zentrum für Karriereverweigerung nach Bartleby genannt. Erzählt mal, für wen habt ihr dieses Zentrum gegründet?
So traurig ist die Geschichte von Herman Melville gar nicht. Und Bartleby ist ja quasi, erscheint ja da als quasi lyrisch poetische Figur, die auch von dem Anwalt, für den er arbeitet, der Bartleby, diese Hauptfigur in der Erzählung Melvilles, der ihn ja quasi bewundert. Ja, und auch eine ganze Weile lang duldet in dieser Kanzlei. Und der Bartleby möchte einfach lieber nicht. Der sagt, I would prefer not to. Ja, Bartleby, schreibt doch mal hier diesen Gesetzestext ab. Und er sagt, I would prefer not to. Ja, wir befinden uns in der Geschichte in Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, so Kopiermaschinen und so gibt es in dieser Form noch nicht. Und so werden Aktenkopisten eingestellt in Anwaltskanzleien. Und in dieser Anwaltskanzlei in New York an der Wall Street arbeitet eben diese Figur des Bartlebys. Und das ist durchaus eine erheiternde Geschichte. Und die Vorstellung, die wir jetzt haben, was wäre denn, wenn der Bartleby unter diesen Kriterien dann nicht abgeführt würde als Arbeitsverweigerer, als Anarchist und dann quasi in den Knast gesperrt würde, wo er dann natürlich zugrunde geht, weil das ist ja noch schlimmer als in der industrialisierten Arbeit zugrunde zu gehen, dann auch sich nicht mal mehr frei bewegen zu können. Diese Frage stellen wir uns. Wie würde ein Leben denn aussehen, würde man nicht unter den derzeitigen Regularien von abhängiger Lohnarbeit arbeiten? Mhm. Würde dann womöglich ein Werk entstehen? Was würde dieser Bartleby oder diese Bartleby, das könnte ja auch eine Dame sein, dann tun?
Mhm. Ja, und vor allem, also natürlich ist Bartleby in der Geschichte eine relativ einsame Figur. Und das ist natürlich, aber nichtsdestotrotz ist sein Satz, I would prefer not to, also ich würde bevorzugen, es nicht zu tun, ein wahnsinnig starker Satz, der sehr befreiend, sehr, der nicht nur Sehnsüchte weckt, sondern wenn man ihn dann auch sagt und lebt und vielleicht einige Entscheidungen danach ausrichtet, das eben wahnsinnig befreiend ist. Und wenn man sich darin dann auch noch vereinigt, sehen wir darin eine Kraft der Veränderung tatsächlich
Bündnis. Das I would prefer not to ist ein Satz der Philosophiegeschichte geworden. Wir sind ja nicht die Ersten, die das jetzt in Melville entdecken, sondern da gibt es natürlich von Gilles Deleuze bis Slavoj Žižek Leute, die diesen Satz natürlich verwenden.
Also wollt ihr jetzt Sehnsüchte wecken? Wollt, dass die Leute, die diese Sehnsüchte haben, sich dann vereinen und dass sie das im Namen des Hauses Bartleby tun?
Ja, also es geht halt nicht nur, also das auch vielleicht nochmal ganz klar, Sehnsucht ist da auf jeden Fall vielleicht ein Stichwort, aber allein dabei bleibt es nicht, weil es gibt ja auch, man hat ja auch das Gefühl, nicht immer unbedingt die Wahl zu haben, im Gegenteil. Also man fühlt sich ja stark in Zwängen und Abhängigkeiten und wie soll alles werden und so, darauf zurückgeworfen. Und aber dennoch spüren viele das Unbehagen in sich und erkennen aber keine Handlungsspielräume und schon gar nicht alleine, weil das eben dieses Thema Arbeit und welchen Stellenwert soll das eigentlich haben in meinem Leben und was ist eigentlich mit den ganzen gesellschaftlichen Verhältnissen darum herum, die immer als alternativlos dargestellt werden oder als solche öffentlich bezeichnet werden, also die sich diese Fragen stellen, darin aber nicht in einer privaten Zurückgezogenheit sich sozusagen sehen und darin dann auch keinen Ausweg sehen, weil klar, alleine ist das alles irgendwie ziemlich aussichtslos, muss man sagen. Da bleibt eigentlich nicht viel mehr als die Anpassung. um da irgendwie durchzukommen. Aber ob es einen wahnsinnig zufriedener macht oder man auch irgendwie das Gefühl hat, den Sterbebett-Test, wie es ja irgendwie so schön heißt, also von wegen, hey, würdest du dich auf deinem Sterbebett fragen, wirklich, hättest du noch diese 3 Stunden länger im Büro bleiben müssen so? Oder ist das dann, stellt das nicht eigentlich dann sehr viel in Frage? Und wir wollen diese Leute, die all dieses Unbehagen darin sehen und da aber auch keine Lust haben, beziehungsweise sehen, dass es auch nichts mit Schuld und Scham zu tun hat, sondern dass man gemeinsam an gesellschaftlichen Veränderungen forschen muss, fordern muss und letztendlich ein neues Verständnis von Arbeit und Muße entwickeln muss. Die alte Erzählung vom Wirtschaftswachstum läuft aus und verliert ihre Gültigkeit. Und wir müssen halt dringend neue Erzählungen finden, neue Verabredungen irgendwie des Miteinanders. Und also wir machen da letztendlich echte Basisarbeit.
Wie ist denn die Resonanz bislang? Wie viele Mitstreiter habt ihr schon gefunden?
Die ist überraschend gut und es ist gar nicht genau quantifizierbar, wie viele Mitstreiterinnen wir schon gefunden haben. Es melden sich wahnsinnig viele, die wir 8, die wir jetzt so im Kern des bearbeiten, gar nicht auffangen können. Und wir müssen uns ernsthaft überlegen, wie wir damit umgehen, denn wir wollen E-Mails nicht einfach nur mal eben so in einem Satz beantworten, sondern wenn uns lange Briefe schreiben, möchten wir das schon ernst nehmen. Und da müssen wir tatsächlich vor sowas wie Professionalisierung aufpassen. Wir werden auf gar keinen Fall irgendwie sowas wie eine Partei oder irgendwie ja, so eine Lobby- und Einflussgruppe im Auftrag irgendeiner Partei oder Organisation werden. Das soll frei und unprofessionell bleiben.
Was für Geschichten erzählen die Leute? Was schreiben sie denn da rein in die Briefe?
Das reicht von der Marketingassistentin, die irgendwie merkt, dass das Produkt, das sie verticken soll, nicht so das Wahre ist, dass der Chef, mit dem sie zusammenarbeitet, nicht so der Wahre ist und dass das Unternehmen eigentlich Interessen verfolgt, die sie selber überhaupt nicht interessieren, bis hin zum Chirurg, bis über den Ingenieur und alle Berufsfelder und Herkünfte, die man so antreffen kann.
Mhm. Genau, weil das ist ja einfach auch mittlerweile keine Frage mehr von irgendwelchen Bildungsabschlüssen. Also also diese Veränderung in der Arbeitswelt und die Prekarisierung dessen und dass der Deal einfach immer schlechter wird beziehungsweise in der Auflösung begriffen ist, das ist ja eben eine Sache, die geht durch alle Bildungsabschlüsse hinweg. Und im Gegenteil, ich glaube, 4 von 5 sogenannten Geringverdienern haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Allein das ist halt leider schon längst kein Garant mehr dafür, dass man seinen Job macht und da irgendwie diesen sogenannten fairen Deal in irgendeiner Weise sehen kann und danach vielleicht auch irgendwie lebt und irgendwie in einem Gleichgewicht ist. Oder
und es melden sich natürlich auch viele sogenannte Arbeitslose, also eigentlich Erwerbslose, denn Arbeit haben irgendwie sehr viele von denen. Und die mal das eine oder andere gemacht haben und sich jetzt überlegen, wo sie mit ihren Kompetenzen eigentlich hin sollen. Ja. Und die sind ganz erstaunlich. Also wirklich Menschen, die unglaubliche handwerkliche Fertigkeiten haben oder Erfahrung haben in Moderation, die Medienerfahrung haben, gibt es auch wahnsinnig viele unserer Kolleginnen und Kollegen, haben ja nicht das Privileg wie ihr dort in Köln und wir hier in Berlin, dass wir uns sehr gute Jobs haben oder zumindest noch etwas von uns verkaufen können, was uns irgendwie ermöglicht, dann davon zu leben, sondern ganz viele sind da ja vollkommen unter den Tisch gefallen. Und die treffen wir dann häufig wieder im Internet, indem die das jetzt einfach selber machen, was ich dann immer ganz toll finde, wenn Leute einfach sagen, so, und ich bleibe Reporter und ich mache das für die Allgemeinheit und ich werde schauen, was ich dafür bekomme. Derzeit, nach derzeitigen Regularien, ist es natürlich so, dass Leute, die das auf Hartz IV machen, das häufig gar nicht tun dürfen, weil dieses Hartz IV-Regime die Leute natürlich häufig dazu zwingt, sich irgendwo bei kapitalbasierten Unternehmen oder bei Staatsunternehmen, was ja letztlich auch kapitalistische Unternehmen sind, sich zu bewerben, sich dort in die Reihe zu stellen und sozusagen nur die Arbeit dort erledigt werden könne.
Ja, aber Verzeihung, das noch kurz, weil Jobcenter kurz gefallen ist, aber in diesem Zuge hat sich tatsächlich auch zum Beispiel ein ehemaliger Jobcenter-Mitarbeiter bei uns gemeldet, der jetzt einige Zeit, 3 Jahre, glaube ich, als Sachbearbeiter, Berater, Jobberater beim Jobcenter gearbeitet hat, dessen Vertrag dann aber nicht verlängert wurde und jetzt also wieder auf der anderen Seite sitzt und dadurch eine sehr spannende Perspektive natürlich hat auf das, was man vielleicht gemeinhin Repressionssystem nennen kann. weil ja, er einfach beide Seiten kennt und ja, da durchaus auch kritisch war und da uns dann zum Beispiel ein Video-Interview gegeben hat, mhm, und man dadurch irgendwie einfach Diskurse befeuert, anregt, provoziert, und uns auf die Seite stellen derer, die sonst irgendwie im Zweifel manchmal für verrückt erklärt werden. Also ja, noch nach wie vor jedenfalls.
Und um das Eigenlob auf einen Punkt zu bringen, es gibt auch ein Interesse von der Wissenschaft. Wir sind ja in der Radio Wissen. Auch wenn wir sozusagen jetzt vielleicht sozusagen nicht die Granden der Wissenschaft und des Akademismus sind, und sondern nur eine kleine Lobby, die sich einsetzt für die Rechte der Entrechteten oder für eine neue Vereinbarung, so ist es doch dann doch auch ein Kompliment, dass sich Leute bei uns melden, die diese akademische Karriere schon gemacht haben und jetzt vielleicht einen Reifegrad erreicht haben, wie nennen wir nur einen, Professor Müller, Soziologe in Berlin, und viele andere, die zum Beispiel bei unserer Werkreihe mitgemacht haben und auch bei uns zu Gast waren, dann sagen, das ist eigentlich, was ihr dort macht, ist sozusagen lebendig gemachte Soziologie. Mhm. Ja, ja. Und da findet schon was statt. Und war jetzt Eigenlobende.
Also ist das erste Ziel des Haus Bartleby sozusagen Diskurs, die Geschichten zu sammeln, sie auch zu vernetzen, die Leute zusammenzubringen und neue Ideen entstehen zu lassen?
Das ist ein Teil davon. Und es findet auch schon so etwas wie eine soziale Vernetzung statt. Also mhm, es gibt auch bei uns natürlich Leute, die aus so etwas wie Krankenversicherung rausgefallen sind oder nie reingekommen sind. Und da konnten wir das eine oder andere mal recht direkt vermitteln. Wobei das nicht die erste Aufgabe ist, sozusagen Sozialsysteme so zu substituieren. Denn diesen Mangel werden wir nicht komplett beheben können. Aber wir können so ein bisschen aufzeigen, wie so etwas auch gehen könnte und wie wir sowas auch selber organisieren können. Denn wenn wir schon alle hier sind auf diesem schönen Planeten, können wir uns auch vereinbaren und die Dinge miteinander in die Hand nehmen.
Hm. Alex Fassmann und Anselm Lenz sind zu Gast, zwei Karriereverweigerer, die uns vorschlagen, mal drüber nachzudenken, ob das mit der Karriere wirklich so wichtig ist. Und ihr beiden, die Frage, die ich heute am häufigsten gestellt bekommen habe, glaube ich, als ich erzählt habe, dass ihr zu Gast seid, war, wo soll das enden? Was, wenn niemand mehr an eine Karriere denkt oder niemand eine Karriere mehr anstrebt? Was passiert dann?
Ja, genau. Was passiert dann? Ja, also dann geht die Sonne immer noch auf und die Bäume werden immer noch grün im Frühling, worauf wir uns hoffentlich alle freuen. Also tatsächlich bedeutet Karriereverweigerung natürlich zunächst mal, dass man sich das überhaupt zutraut, dass man die Chance beim Schopfe ergreift, wenn sie sich einem bietet, eben Strukturen, die man nicht mehr so schätzt, wo man merkt, da gibt es begründete und reflektierte Zweifel daran. Es geht nicht darum, jetzt jeden aufzufordern, in Panik zu verfallen, ganz im Gegenteil, sondern dann, wenn das geschehen ist, wirklich zu sagen, okay, get your act together und jetzt gehe ich.
Hm. Verzeihung. Es geht aber, um das auch nochmal klar zu machen, Karriereverweigerung ist natürlich ganz und gar keine, Verzeihung, ganz und gar keine Fortschrittsverweigerung. Im Gegenteil, wir sehen darin, also die Karriereverweigerung, als eine durch und durch vernünftige Entscheidung in diesen Verhältnissen, in denen wir uns momentan wiedersehen und auch das Gefühl haben, von dieser Alternativlosigkeit uns loslösen zu müssen und darin und wirklich an Alternativen zu sie schon zu leben oder sie weiterzuentwickeln. Und das geht nur natürlich in einem gewissen Grad von Abkehr von dem, was sozusagen vorgesehen ist nach alter Logik, mhm, und neoliberaler Logik. Also deswegen, das ist, und wir sind auch keine Arbeitsverweigerer, also das ist auch nochmal ganz klar.
Es gibt, ich glaube, da schon, das hat man schon gemerkt, ja, jetzt also im Laufe der Sendung.
Sollte man es ganz einfach und nachvollziehbar runterbrechen, könnte man sagen, das ist natürlich auch eine Form von Unternehmertum, wobei dieser Begriff, natürlich haben natürlich viele Angst davor, oh Gott, ich soll irgendwie Unternehmer meiner selbst werden, da bin ich doch gerade raus aus der kreativen Selbstverwirklichung oder dieser Legende davon, die es ja gar nicht wirklich gibt, und den ganzen outgesourcten Beschäftigungsverhältnissen und so weiter. Aber die Frage wäre natürlich, wie kann man sich vereinbaren, wie kann man auch miteinander wirtschaften, wie kann man miteinander leben und miteinander umgehen, ohne mit Kapital gesegnet zu sein. Weil das sind die allerwenigsten von uns.
Alex schlägt ja da auch einiges vor. Also in deinem Buch redest du nicht nur von einer Abkehr, sondern auch von einer Hinkehr zu anderen Lebensentwürfen, die natürlich auch gar nicht abseitig sind. So ganz normale Sachen wie Nachbarschaft, Partnerschaft, was noch... Freunde, solche Sachen.
Na klar. Also das sind sozusagen erstmal die ganz ersten Schritte, die man aber, wenn man ganz ehrlich ist, teilweise gar nicht mehr so ausschöpft. Oder hat man es jemals? Also das sind auf jeden Fall ganz wichtige erste Schritte. Diese Selbstermächtigung, die wir ja so ein bisschen anregen wollen oder den Mut in dem Bündnis geben wollen. Da kann man sich sozusagen ja schon mal ausprobieren und Bündnisse im ganz nächsten Freundeskreis sammeln und dann aber auch anfangen, in seinen Betrieben, in denen man möglicherweise arbeitet, als Störfaktor vorzukommen. Oder also wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt hier mal stören, weil irgendwie läuft was nicht richtig.
Wie denn? Wie kann ich denn stören in meinem Betrieb?
Zum Beispiel über Geld reden. Mit den Kollegen, mit dem Chef. Eine Transparenz einfordern und sich da aber auch zusammentun mit anderen. Das ist halt immer ganz wichtig, weil alleine ist es natürlich, ist man auch einfach auch schnell außen vor, weil man dann irgendwie als der oder die Verrückte oder der Querschläger da irgendwie nur dargestellt werden kann.
Ja, aber wenn man das dann überhaupt erstmal macht, stellt man fest, dass es häufig viel leichter geht als gedacht. Also zum Beispiel in meinem Mietshaus wird gerade eine Mieterhöhung durchgeführt und da haben also alle sozusagen bis zum geht nicht mehr, diese 15% werden da ausgeschöpft, Mieterhöhung bekommen in einem ganz alten Mietshaus, ist längst bezahlt, lange abgezahlt, von vieler Hände Arbeit errichtet. Und ist jetzt zu einem Spekulationsobjekt geworden. Da gibt es eine neue Vermietungsgesellschaft, die das übernommen hat. Und offenbar hatten viele Menschen das Gefühl, das Maß ist voll. Wir haben uns auf dem Treppenhaus getroffen, wir haben einander angesprochen. Auch Menschen, die jahrelang immer nur ja, moin oder so zueinander gesagt haben, wenn denn überhaupt. Mhm. Und auf einmal waren wir im Gespräch und haben gesagt, hey, wir verabreden uns, wir lehnen das ab. Wir werden diese Mieterhöhung nicht bezahlen, weil es eben auch Leute in diesem Haus gibt, die das sich nicht mehr leisten können. Die müssten wirklich wegziehen und das wollen wir nicht.
Ja, und überhaupt dieses Selbstverständnis mal auf den Kopf zu stellen. Eben der Eigentümer diktiert uns und er hat leider auch politisches Recht noch auf seiner Seite, was zumindest diese Mieterhöhung nach Mietspiegel und so weiter betrifft. Aber das einfach mal in Frage zu stellen und zu fragen, wofür denn? Brauchst du mehr Geld? Also so, warum soll ich das erwirtschaften, womit du deine Spekulation gerade sozusagen für die nächsten Gewinnspekulationen für die nächsten Jahre, also das irgendwie offen anzusprechen und das aber in der Regel dann nicht alleine zu tun, sondern da eben Nachbarschaft zum Beispiel oder sowas ins Spiel kommt.
Also Gemeinschaft sozusagen. Es gibt ja viele...
Ohne Sozialromantik im Übrigen. Ne?
Also. Ohne Sozialromantik, aber irgendwie auch mit den richtigen Motiven, oder? Mhm. Also es gibt, also Teilen zum Beispiel ist ja auch so ein Beispiel, dass man nicht mehr alle Sachen selber haben muss, sondern dass man sie teilen kann. Wenn es darum geht, mit dem Teilen aber wieder Geld zu machen, dann hört es ja wieder auf. Oder also zum Beispiel, weiß ich nicht, alles, was so jetzt unter Sharing Economy fällt. Mhm. Oder wie seht ihr das?
Naja, ja, absolut. Sharing Economy ist natürlich, klingt ganz schön und das duftet so wunderbar charmant nach einem modernen Kommunismus. Das ist aber, dahinter verbirgt sich häufig eine kapitalistische Seifenblase, nämlich der Effekt, dass künftig alles geshared, also letztlich weiter vermietet wird. Ne? Also wo ich, das einfachste Beispiel ist immer das Auto, wo ich früher ein Auto besaß, kaufe ich mir jetzt noch den Access, den Zugang, den temporär fixierten Zugang auf das Fahren eines Autos. Das Eigentum verbleibt aber im Eigentum des Vermieters. Das heißt also, was dann damit stattfindet, ist, dass ich sozusagen in einer ständigen, wenn man das fortdenkt, auch über Airbnb und überhaupt die Vermietung aller Dinge, dass ich in einer Vermietungsspirale bin, in der ich mich selber womöglich vermiete über Plattformen wie Uber. Das war ja auch groß im Gespräch, also ein Konzern, der versucht quasi das Taxigeschäft zu zerstören, um dann Leute sich sozusagen outgesourcten Arbeitsplätzen in womöglich selbstgemieteten Autos feilzubieten als Ersatztaxifahrer in den Städten. Ja, also wenn man das zu Ende denkt, dann spitzt sich sozusagen die kapitalistische Akkumulation noch weiter zu. Das heißt, es wird noch zentraler organisiert und das übertrifft alles in extremo, was wir von irgendwelchen staatsmonopolistischen Systemen, wie sie in der DDR stattfanden, wo einem dann alles gehört hat, mit dem Staat, übertreffen, weil es dann eben global ist. Also das kann keine Utopie sein, das kann nichts Gutes sein. So schön das Sharing ist, das Teilen, das kann, wenn man es dann einmal durchleuchtet hat und reflektiert hat, niemand vernünftigerweise wollen.
Also zumindest das Geschäftsmodell dahinter ist nicht die Vision. Also an sich natürlich der Gedanke des Teilens und Schenkens Und es ist natürlich total ehrenvoll und das ist auch sicherlich der kann ein richtiger Weg sein. Nur was wir halt erleben oder wahrnehmen, ist halt einfach diese ständige Pervertierung dessen, was sich so ein bisschen als Alternative oder als Wunsch oder als Bewegung in der, also unter den Menschen irgendwie entwickelt, dass da immer das richtige Startup, das richtige Unternehmen, wie auch immer irgendwie der richtige Kapitalist zur Stelle ist, der das dann wieder pervertiert und sowas wie Red oder Greenwashing betreibt und das am Ende das an der Logik überhaupt nichts verändert und uns alle irgendwie nur noch mehr verwirrt, was wir jetzt irgendwie richtig oder falsch machen. Sich nichts strukturell nichts verändert.
Und für einfache Unternehmensgründungen gibt es schon gar kein Kapital mehr.
Ne? Nee, man muss
sich nicht bewerben, wenn man jetzt einen Laden an der Ecke aufmachen will oder auch eine kleine Produktionsstraße. Muss keiner mehr kommen, das müssen riesige Start-ups sein.
Trotz all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, klingt es so, finde ich, am Ende deines Buches, Alex, als sei es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich ganz viel ändert. Und zwar in eine Richtung, die euch gefällt. Warum bist du dir da so sicher?
Das ist natürlich meine eigene Überzeugung und jetzt vor allem auch jetzt noch mehr, weil zu dem Zeitpunkt, als das Buch jetzt auch rauskam, war das mit dem Haus Bartleby, die Seite kam dann, glaube ich, ungefähr vier, fünf Monate später. Also das war dann schon nochmal diese, für mich erstmal noch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass ich auch niemals bereuen werde, also das, was auch dein Kollege meinte, das so gemacht zu haben, diese Haltung, die sich daraus sozusagen in mir verfestigt hat und entwickelt hat, die auch immer noch sich, also die entwickelt sich ja auch weiter, die verfestigt sich aber gerade, beziehungsweise die ist irreversibel. Also das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie mal sage, das ist jetzt hier gerade mal so eine Phase und ich werde das vielleicht irgendwann wieder anders sehen oder wieder voll auf dem Karrieretrip sein. Sondern das ist so gesetzt und jetzt natürlich eben in Erfahrung mit diesen wahnsinnig vielen tollen verschiedenen Leuten, die uns da jetzt gerade beim Haus Bartleby anschreiben oder mit denen wir uns auch schon getroffen haben oder jetzt 8 Wochen, wie gesagt, am Stück in einer Gesprächsreihe, die wir in Berlin veranstaltet haben, Art Ringvorlesungsmäßig, so haben wir das eigentlich, also so hat es sich entwickelt und das ist halt irgendwie sehr, sehr ermutigend und sehr befreiend und ich sehe alleine, was sich daraus, ohne dass wir groß jetzt Vorschläge gemacht haben, haben sich Gruppen gebildet, die jetzt Kampagnen entwickeln oder
eine Sommerakademie in Berlin und überdies sind wir in Absprache derzeit mit dem Club of Rome tatsächlich in Winterthur, um ein gemeinsames Projekt zu machen mit vielen anderen zusammen. Das werden wir nicht alleine nur stemmen können, aber wir machen das mit vielen anderen zusammen. Das geht von uns aus. Aber da ist auch festzustellen, wie weit die Gesprächsmöglichkeiten derzeit vorhanden sind. Mit durchaus radikalen Ideen, also Ideen, die an die Wurzel gehen. Das ist ja kein anderer Sinne als jener sozusagen über Grundsätzliches, über Philosophisches nachzudenken. Da kann man sich berufen auf Philosophen wie Martin Gessmann und viele andere, die sich derzeit auch für all diese Dinge interessieren. Und wir werden in dem Zusammenhang machen, das können wir an dieser Stelle im D-Radio Wissen durchaus mal sagen, ein Kapitalismus-Tribunal. Da arbeiten wir mit einer großen Theaterspielstätte zusammen in Wien. Das werden wir nicht in Berlin machen und es geht eben darum, den europäischen Kapitalismus, dessen Protagonistinnen und Protagonisten, Institutionen und Ereignisse anzuklagen und diesen Prozess offen im Netz abzubilden. Das heißt, es gibt dann eine Seite www.kapitalismustribunal.de in englischer, französischer und deutscher Sprache, wo die Menschen sagen können, j'accuse, ich klage an. Und zwar dieses Unternehmen oder jene Person des öffentlichen Lebens, da müssen wir drauf, achten wir auch darauf, dass es sich eben einzig und allein auf den europäischen Kapitalismus bezieht und wir das nicht global machen können. Und auch, dass die Personen eine gewisse, sich darauf eingelassen haben, Personen des öffentlichen Lebens zu sein. Und Konzerne, wo die Menschen Ereignisse anklagen können und eine Beweisführung machen können. Und dann wird es ein faires Verfahren geben, deswegen nennen wir es dann auch a fair bill, eine faire Abrechnung, das Kapitalismus-Tribunal. Arbeiten da zum Beispiel zusammen mit Hendrik Sodenkamp, der inhaltlich am Thalia Theater Hamburg gearbeitet hat und vielen, vielen anderen. Und es wird beginnen im November und Näheres dann dazu dann bei Zeiten.
Anselm Lenz und Alex Fassmann bei dir, Radiowissen in der Redaktionskonferenz. Jetzt ist es gleich schon 7:56. Das war's für uns mit vielen Gedanken zum Nichtarbeiten. Man kommt da echt so schnell nicht wieder raus, wenn man einmal anfängt, drüber nachzudenken. Die Erfahrung habe zumindest ich gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt über Alex und Anselm und ihr Haus Bartleby, den Link findet ihr auf dradiowissen.de. Euch danke ich sehr an dieser Stelle fürs Dasein und Erzählen. Ich wünsche euch alles Gute für alles, was ihr macht und noch so vorhabt. Vielen Dank, Alex, und danke, Anselm.
Merci. Herzlichen Dank.
Ja. Dradio Wissen.